Deutschlandbrief. Krieg und Frieden in Europa. Über einen Zustand höchster Erregung. Zu Beginn des Frühjahrs 2025 war noch offen, wie ein Waffenstillstand in der Ukraine konkret aussehen würde und vor allem, auf welche Bedingungen eines dauerhaften Friedens sich die USA, Russland und die Ukraine einigen würden. Die Europäer spielten bei den Verhandlungen zunächst keine Rolle. Sie versuchten, Trumps Strategie zu unterlaufen. Sie waren an einem baldigen Ende des Krieges nicht interessiert. Der Standpunkt der Regierungen in London, Paris und Berlin, zumal der von Friedrich Merz, lief offenbar darauf hinaus, dass die Ukraine den Krieg gewinnen werden, weil sie ihn gewinnen müsse. Wie schon im Sommer 1914 rührten die führenden Medien Europas die Kriegstrommel. Bezeichnend war ein Aufsatz Herfried Münklers in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 16. März. Es gebe gute Gründe für die Annahme, schrieb der Historiker, dass Europa und die USA in Zukunft getrennte politische Wege gehen würden. Sollten die Ukraine-Gespräche zwischen Trump und Putin tatsächlich zu einem Ergebnis führen, mutmaßte er, dann werde auf den zeitweiligen Waffenstillstand eine russische Offensive folgen, Zitat, unter der die Restukraine mitsamt einer demoralisierten Armee zusammenbricht, Zitat Ende. Münkler predigte die Äquidistanz zu beiden Großmächten. Zitat, wer sich Trump unterwirft, wird sich auch jedem anderen, zumal Putin, unterwerfen. Zitat Ende. Nun ist Münkler jemand, der schon einmal grandios falsch gelegen hat. Als Angela Merkel 2015 die Grenzen öffnete, zeigte er sich begeistert über den außer Kontrolle geratenen Massenzustrom und fantasierte über eine Verjüngung des altersschwachen Europas. Jetzt unterlässt er es, die militärischen und wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse zwischen der NATO und Russland konkret zu analysieren. Er überschätzt Russlands Stärke, um sein Kriegsszenarium zu untermauern. Und er bemüht sich nicht einmal, die Logik hinter Trumps Diplomatie zu verstehen. In einem Bruderkrieg wie dem in der Ukraine glaubt sich jede Seite im Recht und ohne die Intervention eines Dritten wird bis zum bitteren Ende gekämpft. So lief es ab im amerikanischen Bürgerkrieg. Er kostete Amerika mehr Tote als beide Weltkriege und der Vietnamkrieg zusammen. Es ist falsch, von Trumps brachialen Methoden und seiner kalkulierten Unberechenbarkeit, auch gegenüber den Europäern, auf das Fehlen eines Konzepts zu schließen. Dass die chinesische Herausforderung Vorrang für Amerikas Geopolitik haben muss, ist fast schon Konsens in Washington. Nur zieht er im Gegensatz zu Joe Biden daraus die Konsequenz, dass ein sinnloser Krieg in Europa nicht in amerikanischem Interesse liegen kann und dass es kontraproduktiv ist, Russland in die Arme Chinas zu treiben. Mehr noch, er hält einen Ausgleich mit Russland für möglich und wünschenswert, sobald die Waffen in der Ukraine schweigen. Ist es vielleicht Wunschdenken? Ein Kompromiss zwischen zwei Kriegsparteien zu erzwingen, die derart hoch pokern, wäre ein diplomatisches Kunststück. Mit Blick auf Asien und China werden die USA so oder so ihr Engagement in Europa verringern. Zugleich deutet nichts darauf hin, dass sie ihre Stützpunkte in Deutschland räumen werden. Die Kooperation mit Europa bleibt eine Voraussetzung für den Weltmachtstatus Amerikas. Europa bleibt die logistische Basis und das Sprungbrett für amerikanische Machtprojektionen in den Nahen und Mittleren Osten und nach Afrika. Aus der wahnhaften Vorstellung, Europa sei von Feinden umzingelt und Trump ein Agent Putins, so die FAZ, resultiert Kriegshysterie. In Brüssel stellt die als deutsche Verteidigungsministerin kläglich gescheiterte Ursula von der Leyen kurzerhand ein Rüstungsbudget in Höhe von 800 Milliarden Euro ins Schaufenster. Die naheliegenden Fragen, wofür das Geld ausgegeben werden und woher es genau kommen soll, übergeht sie in bewährter Manier. Der unvermeidliche Manfred Weber, immerhin Vorsitzender der Europäischen Volkspartei, sekundiert, Zitat, wir müssen unser Denken in Europa jetzt auf Kriegswirtschaft umstellen, Zitat Ende, forderte er in der Welt. In Paris sagte Emmanuel Macron, eine neutrale Ukraine ohne NATO-Mitgliedschaft sei für uns alle inakzeptabel. Nur hat nach Trump auch der ansonsten bellizistische NATO-Generalsekretär Mark Rutte diese russische Bedingung bereits akzeptiert. In Berlin wiederum hat Friedrich Merz zusammen mit der SPD und den Grünen ohne Legitimation durch den neuen Bundestag per Grundgesetzänderung jegliche Obergrenze für den deutschen Rüstungsetat abgeschafft. Die wahren Kräfteverhältnisse. Apokalypse und Hysterie fallen in sich zusammen wie ein misslungenes Soufflé, wenn man sich die realen Kräfteverhältnisse anschaut. Mit 20 Billionen Dollar Bruttosozialprodukt bringt die EU 10-mal so viel Wirtschaftskraft auf die Waage wie Russland. Und bekanntlich ist wirtschaftliche Stärke letzten Endes immer kriegsentscheidend. Nominal steckt die NATO schon jetzt 10-mal so viel Geld in ihr Militär wie Russland. Kaufkraft bereinigt ist der Abstand weniger groß. Aber selbst dann übertreffen die Militärausgaben allein der europäischen NATO-Staaten ohne die USA diejenigen Russlands. Auch bei den Truppenstärken ist Russland mit seinen nur 145 Millionen Einwohnern weit unterlegen. Die NATO bietet rund 3 Millionen Soldaten ohne Reservisten auf, Russland nur 1,3 Millionen, wovon etwas mehr als die Hälfte in Sibirien stationiert ist. Massive Überlegenheit der NATO auch bei den Waffensystemen. 9.011 Panzer gegen 2.000. 22.145 Artilleriegeschütze gegen 5.399. 274 große Kriegsschiffe gegen 33. 5.406 Kampfflugzeuge gegen 1.026. Nur bei der Atomrüstung und bei den strategischen Bombern erreicht Russland das Niveau der USA. Allein die europäischen NATO-Staaten sind bei allen genannten Waffensystemen den russischen Streitkräften bei weitem überlegen. Quelle der Angaben: International Institute for Strategic Studies. Dazu passt, dass die NATO viel mehr für Verteidigung ausgibt, als der russische Staatshaushalt insgesamt ausmacht. Nachvollziehbar, wenn man die Wirtschaftskraft beider Seiten miteinander vergleicht. Auch Foreign Affairs, das Organ des Council of Foreign Relations, kommt in der Ausgabe Januar-Februar 2025 Putins Point of No Return zu dem Schluss, dass, Zitat, Russland nicht in der Position ist, die NATO direkt herauszufordern, Zitat Ende. In Moskau werde die NATO als überlegene Macht angesehen. Das russische Militär bleibt ein Flickenteppich aus alten Waffensystemen aus der Zeit des Kalten Krieges und neuen Ausrüstungsteilen, die besser sind als 2022. Nach einem Ende des Krieges in der Ukraine werde es Jahre dauern, die Qualität der russischen Truppen wieder aufzubauen und die im Krieg verlorenen Offiziere zu ersetzen. Es stimmt aber auch, dass die NATO ihre durch den Krieg geplünderten Munitionslager und Waffenarsenale erst wieder auffüllen muss. Kein Problem. Die westliche Rüstungsindustrie stellt die russische in den Schatten. Rheinmetall und Co. werden produzieren und hohe Rechnungen stellen. Ein Rüstungsetat ohne Grenzen, kombiniert mit dem dysfunktionalen Beschaffungswesen der Bundeswehr, ist für die Rüstungsindustrie einfach nur traumhaft. Im Gespräch mit der FAZ vom 8. März ging Carsten Breuer, der Generalinspekteur der Bundeswehr, einen Schritt weiter und verlangte, die Bundeswehr müsse mit mindestens 460.000 Soldatinnen und Soldaten kämpfen können. Im 2+4-Vertrag von 1990 hatte sich Deutschland noch auf eine Obergrenze von 370.000 Soldaten verpflichtet. Breuer behauptete, Russland sehe Krieg als Kontinuum und, Zitat, wir müssen damit rechnen, dass Russland ab 2029 in der Lage ist, einen großmaßstäblichen Angriff gegen NATO-Territorium zu wagen. Zitat Ende. Rote Linien der Geopolitik. Demnach wäre der Dritte Weltkrieg möglicherweise nur um 4 Jahre verschoben. Dann müsste Breuer aber auch erklären, wie Moskau denn in der Lage sein sollte, den bereits bestehenden Rückstand gegenüber der NATO aufzuholen, wo doch die ungleich größere und potentere Sowjetunion mit ihrem ideologisch untermauerten Weltmachtanspruch das Wettrüsten mit dem Westen in den 80er Jahren verlor. Auch die Bundeswehr, die zuerst von einem adligen und dann von skandalös unfähigen Verteidigungsministerinnen mit dem Segen des Kanzleramts heruntergewirtschaftet wurde, wird aufholen. Was auch nötig ist, denn in ihrem jetzigen Zustand wäre Pazifismus die seriösere Alternative. Jedenfalls sind Russlands demografische, finanzielle und materielle Ressourcen eindeutig begrenzt. Schon in den Jahren 2016 bis 2018 und dann wieder 2021 hatte der Kreml die realen Militärausgaben heruntergefahren. Noch 2023 war geplant, ab 2025 wieder weniger für die Streitkräfte auszugeben. Vermutlich in der Annahme, der Krieg sei bis dahin zu Ende. Für 2024 bezifferte das bereits erwähnte Londoner Institut für strategische Studien den russischen Militärhaushalt auf 145,9 Milliarden Dollar bzw. 6,7% des Bruttoinlandsprodukts. 2025 werde er auf 7,5% ansteigen. Bleibt noch die Frage, ob die Führung in Moskau so irrational sein könnte, einen großen Krieg ohne Aussicht auf den Sieg zu riskieren. Zu ihrem bisherigen Verhalten würde es nicht passen. Schon Boris Jelzin, der Darling des Westens, protestierte in den frühen 90er Jahren gegen Expansionsabsichten der NATO. Er wurde nicht ernst genommen. Wladimir Putin fand sich noch damit ab, dass das Bündnis an die Grenzen Russlands vorrückte, zog dann aber eine rote Linie, als Amerikaner und Briten nach 2008 damit begannen, die Ukraine de facto in die Bündnisstruktur zu integrieren. Sie verschlossen sich der Einsicht, dass geografische Distanz zwischen Großmächten Frieden stiften und dass Neutralität Konflikte verhindern kann. Vor dem Maidan-Putsch 2014 und vor dem Sturz der Regierung in Kiew, die an der Neutralität festhalten wollte, gab es keinerlei Anzeichen für aggressive Absichten Russlands. Der Angriff im Februar 2022 zielte auf einen schnellen Regimewechsel in Kiew ab, nicht auf eine Eroberung und Besetzung des ganzen Landes. Dafür hätten die Invasionstruppen nicht annähernd ausgereicht. Als der Kreml begriff, dass er sich verkalkuliert und die ukrainische Moral unterschätzt hatte, wurde bereits im Frühjahr 2022 in Istanbul über einen Waffenstillstand verhandelt. 2024 schlug Peking vor, an die Istanbuler Verhandlungsergebnisse anzuknüpfen. Eben das tat Donald Trump. Eine Einigung über die genaue Grenzziehung im Donbass wird schwierig sein. Aber Putin hätte sein primäres Kriegsziel, den neutralen Status der Ukraine, erreicht. Die Ukrainer sind nach 3 Jahren Krieg erschöpft. 2022 wollten laut einer Gallup-Umfrage noch 73% der Bevölkerung bis zum vollständigen Sieg kämpfen. Im Oktober 2024 ergab eine neuerliche Meinungsumfrage von Gallup, dass nur noch 38% den Krieg fortsetzen wollten und 52% für einen schnellen Friedensschluss selbst mit territorialen Verlusten eintraten. Ein solches Kriegsende wäre bitter für die Ukraine, die Alternativen wären schlimmer. Der amerikanische Präsident hat sich nicht mit Putin verbündet, sondern mit den Realitäten. Sie hörten einen Beitrag von Bruno Bandolet. Nachzulesen bei Eigentümlich Frei unter ef-magazin.de. Erfrischend libertär seit 1998. Besuchen Sie Eigentümlich Frei im Netz und abonnieren Sie die Kanäle auf Telegram und X. Die Links finden Sie in der Beschreibung unter diesem Beitrag. Am Mikrofon verabschiedet sich Robert Paul.